Wie lange ist es her, seit du etwas verleiht oder verloren hast? Also ganz konkret, und wir tun die Kategorie noch ein bisschen auf, Hand hoch, wer hat in der letzten Woche mindestens einmal etwas verleiht, verloren und wiedergefunden? Die andere Frage habe ich gar nicht. Also, ja, ein bisschen mehr als 50%. Es ist erstaunlich und manchmal auch ein bisschen frustrierend, wie viel Zeit wir mit Suchen verbringen. Und dann kann man noch eine Unterteilung machen, nämlich die Suche nach physischen Gegenständen, Schlüssel, Handy zum Beispiel, und die Suche nach digitalen Informationen, vor allem im Job, je nachdem. Der durchschnittliche Erwachsene der westlichen Welt wendet für die Suche von physischen Gegenständen 60 Stunden pro Jahr auf. Also etwa 2,5 Tage. Und wenn man das auf ein durchschnittliches Leben hochrechnet, dann sind wir statistisch bis 6 Monate. Also ein halbes Jahr pro Leben suchen wir. Ein halbes Jahr. Durchschnittlich tun wir scheint nach dieser Studie 9 Gegenstände pro Tag, manchmal auch die gleichen mehrmals, verlegen. Und ganz oben auf der Liste Smartphone, Schlüssel, Fernbedienung, Brille. Das ist eben auch zu dumm, wenn man Brille sucht ohne Brille. Oder das Portemonnaie. Vielleicht heute eher Kreditkarte. Das ist aber noch nicht alles, sagt die Studie. Je nach Interesse oder Beruf suchen wir dann auch noch zusätzlich eben digitale Unterlagen. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Frage wert. Also nicht nur ein hardware-mäßiges Problem, software-mäßig, sondern wir haben es irgendwo her verleiht, abgelegt. Und das sieht, sagt die Studie, dass Büroangestellte bis zu 1,8 Stunden pro Tag damit verbringen, um Informationen zu suchen und zu sammeln, die sie eigentlich parat haben sollten, um zu arbeiten. Macht 20-25% der wöchentlichen Arbeitszeit, die man nach dieser Studie. Der Churchill hat, glaube ich, mal gesagt, trau keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber es ist gleich noch eindrücklich. Also, das Suchen ist ein Thema. Und die Bea hat der Gianna schon gesagt, das mit dem Verlieren, mit dem Suchen und hoffentlich Wiederfinden ist nicht neu. Das hat es schon immer gegeben. Und darum hat auch Jesus das thematisiert. Und so wie wir Jesus kennen, ist ihm natürlich nicht einfach um Statistik gegangen. Er hat etwas anderes im Fokus, im Blick, in diesem Gleichnis. Die Freude nach dem Wiederfinden von dieser Münze. Muss man sich das vorstellen. Immerhin hat die Frau ein Zettel verloren von dem, was sie hatte. Könnte man jetzt ausrechnen. Es war nicht nichts. Und das Wiederfinden von dieser Münze war für die Frau so wertvoll gewesen, dass sie ihre Nachbarschaft und ihre Freunde, ihre Community hat eingeladen und sie haben es krachen. Also so hat es nicht geheißen, aber so würde es vielleicht Volksbibel wiedergeben. Und dann lesen wir noch etwas anderes. Nicht nur sie in der Welt haben Freude darüber, sondern es hat im Himmel noch eine Party gegeben. Also die Engel freuen sich über jeden Mensch, der wiedergefunden wird. Das finde ich eigentlich schon noch cool. Und als Menschen kennen wir dann noch eine andere, eine dritte Art von Suche, als die physische oder die digitale. Eine Suche nach dem, was unseren ersten Eltern ist geschenkt wurde, was sie zuerst hatten und geniessen konnten. Eine unbedingte Gemeinschaft, eine ungetrübte Beziehung. Kommt da irgendetwas in Sinn von wegen eine bedingte Gemeinschaft, also mit Leuten, mit den einen hat man es so gut, oder? Man trifft sich und man kann einfach anknüpfen. Und bei anderen ist manchmal einfach, es ist irgendetwas gebraucht, oder man weiss, welche Wörter man nicht brauchen soll, oder dass es ein Tabu gibt, wie auch immer. Das wäre so eine bedingte Gemeinschaft. Oder es gibt auch trübte Beziehungen. Da ist etwas vorgefallen und irgendwie seitdem ist es einfach nicht mehr gleich. Es ist etwas zerbrochen. Aber sie hätten das unbedingt und ungetrübt gehabt. Zu ihrem Schöpfer. Und dann haben Adam und Eva das Kostbarste, das ihnen je anvertraut wurde, das sie hatten. Wir können sagen, sie haben es ein bisschen auf das Spiel gesetzt. Und wir wollen nicht mit dem Finger zeigen, ich denke, es wäre uns ähnlich gegangen. Und die Auswirkungen davon wissen wir, sind bis heute spürbar. Seit wir jenseits von Eden leben, braucht es nicht nur ein Fundbüro, das ich gehört habe. Also jeder Bahnhof hat ein Fundbüro, gell? Und dann gibt es noch eine zentrale Stelle in Bern, das zentrale Fundbüro, wo auch die Sachen herkommen. Aber das Verlieren, das hoffentlich Wiederfinden, das ist ein Thema. Und das Loch in unserer Seele, könnte man dann vielleicht sagen, wo wir manchmal merken, dass einfach, es fehlt einfach etwas. Und vielleicht kann man nicht einmal sagen, dass wir jetzt etwas neu verloren haben, sondern wir merken einfach, es ist einfach, die einen haben vielleicht Freude gehabt heute in der Nacht, wo es wieder geschneit hat, die anderen haben gedacht, das wäre nur so das Äußerliche. Die, die haben müssen, den Schnee wegräumen, haben sich vielleicht genervt. Die anderen haben gesehen, nein, da gibt es noch ein bisschen mehr Stunden. Aber es ist immer etwas, es hat immer Menschen oder Gruppen, die nicht im wahrsten Sinne vom Wort zufrieden sind. Also das Loch in der Seele. Es bedeutet, dass uns gefühlsmässig unter dem Strich at the end of the day einfach etwas fehlt. Und manchmal gelingt es uns, das Loch kurzfristig zu stopfen. Da sind wir im Fall mega gut drin. Schon nur, wenn man an die Kosmetikindustrie denkt. Milliarden Umsätze, da gibt es eine andere Studie. Genau. Manchmal schaffen wir es mit irgendetwas, was wir uns aneignen wollen, oder was wir uns kaufen oder was auch immer, dass das Loch so ansatzweise stopfen. Dann haben wir das Gefühl, jetzt haben wir es. Oder? Wenn ich das habe, und dann muss ich noch das und noch das. Und dann gibt es aber eigentlich schon wieder Stress. Und dann fehlt uns die Ruhe. Wie stark spürst du die Sehnsucht in dir? Das Gefühl, dass trotz der Best Waffel in Town, trotz einem feinen Kaffee oder Tee, trotz dem knusprigsten Stück Zopfgipfel, haben wir glaube ich, gar keine gehabt, trotz angenehmer Gesellschaft mit deinen Freunden, deiner Familie, trotz dem Healthy-Bunch, dass einfach etwas fehlt. Vielleicht denkt das eine oder andere schon daran, was es heute am Nachmittag oder morgen dann noch muss. Und es kann sein, dass es schon wieder drückt, auch wenn wir es jetzt mega cool haben. Die Sehnsucht die begleitet uns ein Leben lang immer wieder. Und in jedem Alter, das ist noch spannend, gibt es diesen Durst nach mehr. Also bis im Guggenbach, bis zu den Leuten dort oben zu Nani und Nenis. Die Frage ist, wann ist ein Mensch glücklich? Wir haben diese Auflistung schon mal gehabt, vielleicht erinnert euch noch mal, aber ich finde die so stringent. Also, wann ist ein Mensch glücklich? Wann fehlt ihm nicht mehr? Wann haben wir das Gefühl, jetzt haben wir es erreicht? Man könnte sagen, wenn ich in die Schule darf, der Kindergärtner. Wenn ich fertig bin mit der Schule, der Teenager. Wenn ich einen Freund, eine Freundin habe, der Adoleszente. Wenn ich eine Familie habe, der Erwachsene. Wenn ich ein Haus habe, die Eltern. Wenn endlich Frieden ist, der Flüchtling. Wenn ich einen guten Job habe, der auf Sicherheit bedachte. Wenn ich endlich pensioniert bin, der Ermüdete. Und so weiter und so fort. Also Fazit, die Menschen in den Alterszentren sollten die glücklichsten Leute sein. Sie ist aber nicht unbedingt. Also unser Verlangen nach Stillung von dieser tiefen Sehnsucht ist nicht erfolgreich. Wahrscheinlich, und je reifer dass wir werden und hoffentlich je mehr Erfahrung als wir gemacht haben, weil wir einsehen, dass überall, wo wir am falschen Ort suchen, wir nicht werden fündig werden. Und es gibt gewisse Sachen, die wir später nicht mehr am gleichen falschen Ort suchen. Weil wir wissen, das ist eine Sackgasse. Und gleich eben, wir können es nicht ganz verhindern. Unsere Sehnsucht, unsere Suche, unser Hunger, unser Durst nach, jetzt können wir eine riesige Liste machen, nach Zugehörigkeit, nach Heimat, nach Identität, nach Antworten, nach Sinn, nach Bedeutung, nach Gesehenwerden, nach Annahme, Wertschätzung, letztlich nach bedingungsloser Liebe, kann nur von einer Quelle gestillt werden. Der Augustinus hat das eigentlich so auf den Punkt gebracht. Du hast uns auf dich hingeschaffen, o Herr. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und der Mystiker, oder als das gilt, der Meister Eckhart, hat es im 14. Jahrhundert so formuliert: Gott ist zu Hause. Der Mensch ist es, der ausgegangen ist. Also die Tür ist offen. Es gibt sogar ein Buch von John Ortberg, das heisst, die Tür ist offen. Und Jesus sagte zu dieser suchenden und durstigen Frau am Brunnen, Johannes 4,14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der oder die wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt, oder je nach Übersetzung, die zum ewigen Leben führt. Haben wir das nicht nur im Kopf, sondern verstehen wir das auch mit dem Herz? Versuchen wir es im wahrsten Sinne vom Wort zu begreifen? Können wir das glauben, dass schon hier etwas möglich ist, dass der Durst dürfte gestillt werden? Weil Jesus sagt nicht, schau, das, was schon deine Eltern gesucht haben, das, was du jetzt suchst, das, was deine Kinder werden suchen, das gibt es eh nicht auf dieser Welt. Vergiss es. Gott sei Dank sagt er das nicht. Und er sagt auch nicht, wenn du dich nur genügend anstrengst, wenn du kannst unterscheiden zwischen richtig und falsch, und wenn du Tag und Nacht unablässig auf der Suche bist, dann vielleicht wirst du im Himmel dafür belohnt. Das sagt er auch nicht. Jesus lädt vielmehr zu einer Umkehr ein. Und manchmal sind wir schon schwer von Begriff, oder? Weil wenn ich im Zug etwas verloren habe, dann suche ich ja nicht daheim oder irgendwo sonst. Dann tue ich mich bei der RHB oder wo immer melden und hoffe, dass es aufgegeben wurde. Aber wenn es um das Loch, um diese Suche geht, dann sind wir irgendwie unglaublich abenteuerlich und fantasievoll. Auf einem Kleber hat es mal geheißen, ohne Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Oder? Also, ja, genau. Als Geschöpf wüssten wir doch eigentlich, wer es am besten weiss. Jesus lässt uns ein, zu ihm zu kommen, dass wir schon hier auf dieser Welt offenbar dürfen unseren Durst stillen. Dass unser Durst darf kleiner werden. Also wir könnten sagen, Jesus ist die Tür, die offen steht. Und noch mehr, Jesus ist nicht nur der Weg, sondern wir können sagen, in dem Sinn, Jesus ist der Heimweg zum himmlischen Vater. Und wenn wir jetzt das Buffet da genossen haben, gestern hat mir der Noe noch ein Foto geschickt, weil er hat den neuen Servierboy hergetan und gesagt, er ist jetzt da, weil der eine gesprochen war und so. Dann habe ich gesagt, Noe, es reicht für etwas beim Brunch, aber es sieht aus wie der Apero vom himmlischen Festmahl. Das sind alles dort, wo es klingt, so wie Appetit happy. Und wie schön, wenn wir sie so sehen können. Und wenn wir mit allem, was wir mit unserem Gott dürfen erleben, ich kann sagen, das ist etwas, wo schon ein Sinnbild ist von dem, was dann noch ganz kommt. Aber es ist eben nicht erst dann, sondern es ist schon hier erfahrbar. Und ich glaube, dass heute im Himmel ein Fest gefeiert wird, wo ein Mensch gefunden wird oder wo wir anfangen, am richtigen Ort zu suchen, wo wir letztlich zur Ruhe kommen bei ihm, wo wir Zeit verbringen mit ihm. Suchst du noch? Oder hast du den einzigartig schon entdeckt? Und vielleicht eine, nicht nur hilfreiche, sondern sportlich ausgedrückt, die matchentscheidende Frage ist, wer ist denn der Jesus für dich? Zara hat da von der Deko her wieder etwas gemacht. Wir sind in Passionszeit. Und je nach Film, den wir schauen, oder je nach Text, den wir lesen, lesen wir von dieser Dornenkrone, lesen wir von dem Mantel, was es auf sich hat damit. Vielleicht gehen wir wieder mal ein bisschen lesen. Ich möchte mich noch besinnen, wo die Frau Merkel in Bern war. Anderes Thema, aber es geht um das Gleiche. Und dann hat es am Schluss die Möglichkeit gegeben, der Uni Bern Fragen zu stellen. Und dann hat einer der Mut gehabt, steht auf und sagt, ja, wie sieht ihr das einschätzen mit diesen vielen Immigranten und so weiter? Und das ist doch schon schwierig für uns, wo wir doch da sind und das wäre doch eng und so. Und sie ist da mit ihrer berühmten rauten Pose ist sie gestanden. Und es hat mich schon ein paar Wunder genommen, was sie jetzt sagt. Weil es ist live gewesen, sie ist nachher sogar in die Tagesschau gekommen. Und sie hat dann gesagt, vielleicht sollten wir uns halt zurückerinnern an das, wo wir eigentlich drauf bauen. Sie ist ja Pfarrerstochter. Und dann hat sie gesagt, wann seid ihr das letzte Mal in einer Kirche gewesen? Wann habt ihr das letzte Mal in den Heiligen Schriften, sie hat es dann natürlich aufgetan, aber immerhin, hat dann die Bibel auch gelesen, wann habt ihr das letzte Mal nach dieser Heimat, wo man doch eigentlich denkt, boah, eine Predigt mit in etwas, wo völlig ein anderes Thema ist, aber dort ist so ein Appetit happy, ist Licht aufgegangen. Und das wär's. Die Suche muss nicht mit Angst zu tun haben. Weil in der Liebe keine Angst ist. Und dann können wir sagen, ja, das stimmt, es wird nie eine Nachrichtensendung ohne schlechte News geben. Darum schauen wir vielleicht auch schon gar nicht mehr. Wir sagen, es ist ja jeden Tag das Gleiche. Es wird nie mehr eine vollkommene Kirchengemeinde ohne Baustellen geben. Es wird nie ein Titel, ein Zertifikat geben, das uns zufriedenstellen würde. Es wird auch nie einen Kontostand, andere Studien geben, die einem zufriedenstellt. Weil die Leute, die mehr haben, die vergleichen immer mit denen, die noch mehr haben. Also es gibt dort, man futtert eigentlich eine Sucht, habe ich gelesen. Also die Millionäre dürsten nach den Milliardären und die Milliardäre nach den Billionären und so weiter und so fort. Das hat eben mit diesem Loch zu tun. Es wird nie ein Hobby, ein Auto, ein Freund, ein Partner, ein Beruf, ein Ferienort, Eltern oder Kind geben, die uns umfassend zufrieden stellen. Weil nicht das das Ziel ist. Gott, unser Schöpfer, der uns in seinem Sohn ganz nahe kommt, er kann diese Sehnsucht stillen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann können wir sagen, er wird sogar unsere Hoffnungen übertreffen. Und das gibt mir dann noch Appetit auf mehr. Der David hat auch einmal gelitten, der Psalmist, und er schreibt in einem von seinen Songs, Psalm 63, ab Vers 2, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Finde ich schon mal eine gute Ausfahrt gewählt. Nicht einfach ein Gott bist du, sondern mein Gott bist du. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper, es ist aber nicht nur eine Kopfsache. Wir dürfen ganzheitlich suchen und ganzheitlich finden. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Schreibt weiter, Vers 6. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Nachts, für all die, die nicht schlafen können, nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach. Ich denke, das wäre auch noch eigentlich eine Empfehlung. Dort, wo es so Nächte gibt, wo man einfach nicht schlafen kann. Wir haben auch dort eine Entscheidung, auch in der Nacht. Wir können uns nämlich dort um unsere Sorgen drehen. Und die das kennen, das Hamsterrad, das dreht und wird höchstens noch zu einer Arbeitsspirale. Oder wir können sagen, mit Gott versuche ich zu sprechen und vielleicht auch zu danken für all das, was wir schon erlebt haben, was gut war. Vergiss nicht zu danken, meine Seele, was er dir Gutes getan hat. Und plötzlich merken wir, dass die Nächte eine andere Qualität haben. So hat es der David erlebt. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Und dann schließt er ab mit dem Vers 9. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Was für eine erfolgreiche Suche. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Amen.